der Klassikerklärer. Sinfonien, Konzerte und Opern verstehen. Ein Rondo-Podcast mit Dariusz Szymański.
Meine Damen und Herren, in der zweiten Folge unseres Podcasts über Brahms erste Sinfonie wollen wir noch ein bisschen in den ersten Satz hineinhören. Wir haben ja letztes Mal uns die ganze Zeit mit diesem ersten Satz beschäftigt und sind dann wahnsinnig analytisch reingegangen. Und da blieben vielleicht ein bisschen die Bilder, das Emotionale auf der Strecke. Und deswegen öffnen wir uns jetzt diesen Bildwelten ein bisschen stärker. Wir beginnen hier mitten in der Exposition. Ja, das sind kämpferische Märsche. Da wird marschiert, heldenhaft. Und jetzt beruhigt sich die Musik. Sie marschiert immer weniger. Und aus der Marschmusik entsteht eine Naturidylle. Mit einem Hornsolo. Da war ein Hornsolo. Und jetzt scheint gleich die Sonne aufzugehen. Ja, die Sonne geht auf. Und, wie ich schon letztes Mal gesagt habe, wir sind, glaube ich, auf so einer Bergalm. Eine Bergidylle. Achten Sie jetzt auf diese Naturklänge, die jetzt kommen. Und jetzt. Ja, Naturklänge. Aber nun wird die Musik wieder militärisch, wieder kämpferisch, wieder marschartig. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Marsch, Kampf, Fanfaren, Fanfaren. Ja, genau um diese Stelle ging es mir und das Interessante ist, dass ganz am Schluss da waren Fanfaren zu hören und diese Fanfaren sind nichts anderes als die Naturklänge, die wir vorhin gehört haben. Das Militärische, das Kämpferische, das kommt ja eigentlich aus dem 18. Jahrhundert. Wir haben im 18. Jahrhundert in der Sinfonik, so bei Mozart und bei Haydn, so etwas, das könnte man benennen mit Eros der Uniform. Da ist die Musik sehr häufig militärisch, aber dieses Militärische hat etwas Verspieltes. Das ist nicht ganz so ernst zu nehmen. Das ist so eine Ironisierung des Militärischen. Wie gesagt, auch eine Erotisierung des Militärischen. Dann geht das aber über zu Beethoven. Und bei Beethoven gibt es auch ein Eros der Uniform. Und da ist es aber wirklich das Kämpferische jetzt auf einmal. Und wirklich kriegerisch und heldisch. Also hier hört man wirklich, da sind Helden. Ja genau, das waren diese Märsche, dieses Heldische. Und dann geht dieses Heldische plötzlich ja in Naturmusik und dazu sagt man in der Musik in eine pastorale Musik. Und früher war das Heldische und das Pastorale, das hatte nichts miteinander zu tun. Beethoven hat das Heldische in seiner 5. Sinfonie ausgearbeitet und die Pastorale in seiner 6. Sinfonie. Hier bei Brahms haben sie plötzlich das alles nebeneinander. Das Heldische geht über in das Pastorale. Die Naturklänge des Pastoralen, die werden später zu Fanfarenklängen des Heldischen. Und das ist faszinierend, denn hier geht es um einen zentralen Begriff des späten 19. Jahrhunderts, um den Kampf ums Dasein. Und dieser Begriff, der Kampf ums Dasein, der kommt von Charles Darwin und der wurde sehr, sehr wichtig, weil hier zum ersten Mal die Idee der Konkurrenz auf den Schirm tritt. Im 18. Jahrhundert war offene Konkurrenz verpönt. Also da ging es um Eleganz. Wenn Sie auf dem Hof sind, dann ist also Konkurrenz nichts Gutes. Auch in dem religiösen Denken ist eine Konkurrenz nichts Gutes. Sie konkurrieren nicht gegen andere Menschen, sie konkurrieren eigentlich gegen ihre inneren Sünden, wenn sie so wollen. Also die Konkurrenz war niemals ein wirklich besonders positiver Begriff. Das ändert sich ganz stark in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in diesem Begriff des Kampfs um Dasein. Und hier ist das Interessante, dass der eigentliche Kampf um Dasein, wir kämpfen uns nach vorne in die Welt hinein, das wird parallel gesetzt mit einer Art von Naturbetrachtung. Also Charles Darwin hat ja diesen Kampf ums Dasein in der Natur selbst entdeckt. Die Natur ist also nicht die Idylle, sondern einfach der Spiegel des Kampfes ums Dasein. Und genauso wie die Tiere ums Dasein kämpfen, wie die Natur ums Dasein kämpft, so kämpft auch der Mensch ums Dasein. Deswegen wird jetzt auf einmal das Heroische und die Natur gleichgesetzt. Wenn wir Regenwetter haben, Regenwetter oder Stürme, dann ist das plötzlich eine Metapher für die Kämpfe im Leben. Und wenn dann die Sonne aufgeht, dann haben wir uns zurechtgekämpft, dann sind wir nach vorne gegangen. Das alles sind zentrale Motive des späten 19. Jahrhunderts und mit dem Kampf um Dasein, dahinter steckt auch dieses, was man bei der ganzen ersten Sinfonie hört, dieses Schwitzen, dieses Arbeiten. Plötzlich ist Eleganz nicht das Wichtige, sondern das Arbeiten. Jeder Zentimeter muss erobert, muss erkämpft werden. Klingt für uns heute ein bisschen negativ, ist aber nicht wirklich. Es ist ein Teil eines gewissen Freiheitsbegriffs, meine Damen und Herren. Auf einmal wird es möglich sein, dass sich so ein junger Gustav Mahler, der ein jüdisches Kind aus Mähren ist, sich plötzlich freikämpft und zu dem Chef der Wiener Oper wird. Dann wird es plötzlich möglich, dass so ganz unglaubliche Karrieren entstehen. Mit diesem Kampf ums Dasein kommt auch ein neues Gefühl auf, das jetzt offen gezeigt werden darf. Das ist Ehrgeiz. Sie durfte natürlich ehrgeizig sein, aber sie musste diesen Ehrgeiz verbergen. Ein Ehrgeiz darf sich nicht zeigen. Im Religiösen ist auch der Ehrgeiz, das ist eine Sünde. Und auf einmal wird aber das Ehrgeizige, das wird nach vorne gestellt. Und wir sind ehrgeizig und wir zeigen uns ehrgeizig. Und diese Sinfonie ist die komplizierteste Sinfonie überhaupt von Brahms jetzt. Und wenn Bruckner anfängt, zu der gleichen Zeit Sinfonien zu schreiben, dann sind das die längsten Sinfonien, die es bis dahin gab. Also Sie merken, man macht ständig irgendwelche neuen Rekorde. Die komplizierteste Sinfonie, die längste Sinfonie, die am größten besetzte Sinfonie. Diese Rekorde, diese Ehrgeizgeschichten, die werden auf einmal wichtig. Und eine Oper von Wagner, die darf plötzlich 5 Stunden dauern oder gar 25 Stunden, wie im Ring des Nibelungen. Also diese unglaubliche Ehrgeiz darf sich und soll sich im Kampf ums Dasein als Ehrgeiz zeigen. Ja, so begann dieser Satz und Sie hören hier schon das Heldische und wir haben schon fast das Gefühl, da geht jemand Berge herauf, ne, sozusagen, da nimmt jemand den Kampf gegen die Naturgewalten, ich sag jetzt mal in den Bergen auf, zu den Bergen werden wir noch kommen und ich habe Ihnen gleichzeitig gesagt, dass es auf etwas zurückgeht, nämlich auf Bach, Bachs Eingangschor zur Matthäus-Passion. Ja, und das ist interessant. Man hat nämlich diesen Anfang von Bachs Matthäus-Passion durchaus gedeutet im 19. Jahrhundert, auch diesen Aufstieg, dass die Melodie so nach oben geht, als den Gang auf den Berg Golgatha. Jesus geht auf den Berg Golgatha. und trägt sein Kreuz. Und er trägt sein Kreuz für uns alle Sünder. Und wir nehmen teil an dem großen Versprechen der Erlösung. Bei Brahms gibt es diesen stellvertretenden Jesus nicht mehr. Der stellvertretende Jesus, das ist jetzt der Künstler, der genau diesen Weg auf sich nimmt und sozusagen wie ein Held die Berge besteigt. Und mit dem Künstler sind wir natürlich irgendwann auch alle selbst gemeint. Ne? Jeder von uns nimmt den Kampf ums Dasein. Wir begnügen uns nicht mehr damit, dass Jesus für uns den Kampf aufgenommen hat und gekreuzigt wurde. Nein, jetzt müssen wir uns selber kreuzigen in diesem Leben. Ich habe Ihnen jetzt von den zentralen Metapher der Berge erzählt. Und jetzt im 19. Jahrhundert gibt es die ersten Wanderer, die absichtlich sich dem Berg ja widmen und sozusagen die ersten Wanderungen machen und sich absichtlich in die Gefahr begeben. Also der Mensch ist jetzt nicht dem Schicksal ausgeliefert, sondern er geht mit dem Schicksal in einen Konkurrenzkampf. Er sagt, hey du Berg, du stehst vor mir, ich werde dich bezwingen. Und dann gibt es natürlich nicht nur den Berg, es gibt das Unwetter. Das Unwetter sind die ganzen Probleme des Lebens. Es gibt Morgen, Mittag, Abend, Nacht, das sind natürlich Teile des menschlichen Lebens. Morgen, das ist die Kindheit, Mittag, da ist man ganz jung, Abend, da ist man erwachsen und dann nachts, da stirbt man. Also es gibt jetzt keinen Unterschied zwischen Naturphänomenen und menschliche Kämpfe, sondern alles spiegelt sich in einem wieder. Und das zeige ich Ihnen jetzt am Beispiel des letzten Satzes aus dieser Sinfonie, und zwar beginnt dieser letzte Satz mit einer langsamen Einleitung und die stellt eine dunkle, gefährliche Berglandschaft dar. Ja, das ist Naturmusik. Düstere Landschaften, dunkle Farben, ganz wichtig. Und gleich wird gestolpert, der Weg ist holprig. Man muss aufpassen, es ist gefährlich. Ups. Aufpassen. Man kann leicht fallen. Ach, geschafft. Sie hören, meine Damen und Herren, dass die Natur und das menschliche Schicksal hier wirklich gleichgesetzt werden. Ja, jetzt tasten wir uns wieder voran. Jetzt kommen dunkle Wolken. Immer mehr dunkle Wolken. Ein Gewitter zieht auf. Es regnet. Stilisierter Regen. Winde. Aber plötzlich, die Wolken ziehen auseinander und die Sonne ist da. Die Sonne in den Bergen. Thank you. Ja, und das Lustige ist, als Clara Schumann, die viel früher mal ja eine sehr leidenschaftliche Liebesbeziehung mit dem jungen Johannes Brahms hatte, und aus dieser Liebesbeziehung ist dann eine lebenslange Freundschaft geworden. Ja, und als diese Clara Schumann diese Stelle das erste Mal hörte oder beziehungsweise in den Noten sah, muss sie sehr geschmunzelt haben und auch sehr gerührt reagiert haben. Denn diese Melodie, diese Sonnenmelodie, die sie gerade gehört hatte, die kannte sie schon. Nämlich ein paar Jahre zuvor bekam sie von dem Brahms, der irgendwo wanderte, eine Postkarte zugeschickt, ja, aus seinem Urlaub. Und auf diese Postkarte war eine kleine Melodie skizziert, eine ganz einfache Melodie. Und unter der Melodie stand: Hoch auf dem Berg, tief im Tal, grüß ich dich viel tausendmal. Ja, und plötzlich findet Clara diese Melodie hier auch in dieser Sinfonie. Hoch auf dem Berg, tief im Tal, grüß ich dich. Ja, und auch unser Brahms musste sich seine Liebe zu Clara herausschneiden, sonst wäre er verrückt geworden. Ja, und es ist ihm gelungen, aus dieser Liebe eine wunderbare Freundschaft zu machen. Und Brahms hat dann sein ganzes Leben lang darauf geachtet, sich nicht wieder in solche emotionalen Strudel zu verlaufen, zu verlieren, wie er sich schon einmal in ihnen verloren hat, nämlich mit der Clara Schumann. Ja, meine Damen und Herren, damit ist erstmal der erste Teil auch von diesem Podcast beendet und wir gucken uns gleich den zweiten Satz an. Und jetzt wird die Musik plötzlich hymnisch. Ja, das ist dieser hymnische Ton, der hier wichtig ist. Jetzt sind wir wieder auf der Alm. Wieder Naturmusik, wieder Pastorale, das haben sich ja alles wiedererkannt. Und meine Damen und Herren, es kann sein, wenn Sie sich so ein bisschen mit Brahms auskennen, vielleicht auch Brahms in der Schule drangenommen haben, dann werden Sie sich vielleicht etwas wundern über das, was ich Ihnen erklärt habe, wenn ich dann sozusagen anfange, von Bildern zu reden und sage, hier wird gewandert, ja, da geht die Sonne auf, dann werden Sie wahrscheinlich sagen, Herr Szymanski, aber das ist doch Programmmusik. Und man liest das überall, dass Brahms kein Programmmusiker war. Er war sogar ein Gegner der Programmmusik. Es gab in der späten Hälfte des 19. Jahrhunderts zwei Schulen. Und die eine Schule, die hat vor allem Programmmusik gemacht. Da zählt zum Beispiel Franz Liszt dazu. Und die andere Schule, die konservative Schule, zu der auch Brahms zählte, die war dafür bekannt, dass sie halt gerade keine Programmmusik, aber absolute Musik gemacht hat. Nun, das Ganze ist ein bisschen verfeinerter noch. Programmmusik ist nicht nur einfach eine Musik, die eine Geschichte erzählt, und absolute Musik ist eine Musik, die keine Geschichte erzählt, sondern da gibt es Überschneidungen. Was es bei Brahms durchaus gibt, das sind sogenannte Topoi. Das ist der Plural von dem Begriff Topos. Das sind bestimmte Erzähltraditionen. Und eine wichtige Erzähltradition im 19. Jahrhundert ist diese Naturtradition, dieses Idyllische, dieses Pastorale, dieses ich verlaufe mich in der Landschaft, dann kommt das Gewitter, ich muss dagegen ankämpfen und dann habe ich gesiegt und dann kommt die Sonne oder ich habe aber verloren und dann stehe ich vor einem Abgrund. Das sind solche Topoi, die finden Sie auch bei Brahms und die finden Sie immer. Also ich habe bis jetzt Ihnen so ein Topos gezeigt im ersten Satz, da habe ich Ihnen mal gesagt, ja, da geht hier die Sonne auf. Ich habe es Ihnen jetzt im vierten Satz gezeigt, am Anfang des vierten Satzes, wo ich gesagt habe, da geht die Sonne auf. Und glauben Sie mir, jetzt gleich im zweiten Satz wird die Sonne auch aufgehen. Also wir haben wieder so eine Pastorale und da geht die Sonne auf. Was wir bei Brahms nicht haben, was die Programmmusiker machen, ist, dass sie eine sehr spezifische Geschichte nacherzählen. Wie zum Beispiel Smetana, den Verlauf der Moldau. Oder wie zum Beispiel Richard Strauss, dann die Abenteuer von Don Quixote. Das macht Brahms nicht oder indirekt über Andeutungen. Dann schon. Also wenn Sie plötzlich da so eine kleine Melodie für Clara wiederfinden. Das erkennt dann aber auch nur Clara. So, das also soweit zu Programmmusik. Aber dieses Bild, dass die Sinfonik plötzlich zu Pastorale wird, zu Naturmusik und diese Naturmusik gleichzeitig heldisch ist, das ist typisch deutsche Sinfonik des späten 19. Jahrhunderts. So, bevor wir uns jetzt den zweiten Satz, der auch eine Pastorale ist, also der uns auch eine Naturgeschichte erzählt, anhören, möchte ich Ihnen diesen Satz in ein paar Einzelheiten vorstellen. Zuerst zeige ich Ihnen, wie das Motto aus dem ersten Satz im zweiten Satz wiederkehrt. Im ersten Satz klang das Motto ja so. Im zweiten Satz hört er sich so an. Da war es, und das kommt noch an anderen Stellen vor, und ich gebe zu, meine Damen und Herren, es ist nicht immer einfach, dieses Motto herauszuhören. Brahms wird in allen seinen vier Sinfonien mit so einem Motto arbeiten, aber in keiner der Sinfonie ist dieses Motto so kompliziert und auch so schwierig herauszuhören wie in der ersten Sinfonie. Also wie gesagt, er macht es uns nicht einfach. Ich werde Ihnen immer wieder mal zeigen, hier kommt das Motto versteckt vor oder hier. Wenn Sie das alles nicht sofort hören, ist es nicht so schlimm. Jetzt gucken wir uns nochmal das Hauptthema an. Ja, das sind die ersten vier Takte, die wichtigen vier Takte. Und das Interessante an diesem Thema, an diesen vier Takten ist, dass diese Melodie eigentlich keine gesangliche Melodie ist, sondern das ist ein Tanz und das ist ein Menuett, also ein alter Tanz aus dem 18. Jahrhundert, Menuett, der hier aber in Zeitlupe gespielt wird. Eigentlich müsste das Ganze so sein. Taram, pam, pam, badan, tan, da, ta, tan, ta, taran, tirin, tin, tin, tidi, badabaram, pam, 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 pam. Irgendwie so etwas. Und das geht wahrscheinlich tatsächlich auf sogar ein bestimmtes Menuett zurück, nämlich das berühmte Menuett aus Don Giovanni von Mozart, das ich hier im Hintergrund schon ein bisschen hören. Wahrscheinlich hatte Brahms am Anfang vor, in seiner ersten Sinfonie ein Menuett anstatt eines Scherzos zu verwenden. Und dann hat er sich umentschieden und da hat er sich gesagt, aus diesem Menuett, da mache ich einen langsamen Satz, indem ich diese Menuett-Melodie verlangsame. Das erstmal dazu. Ich spiele Ihnen diese Melodie noch einmal vor und dann direkt danach eine Variation, die hier in diesem Satz auch noch erklingt. Die Variation. Wir hören uns diese Variation noch einmal an und jetzt konzentrieren Sie sich hier bitte nicht auf die dominierenden Streicher, die spielen nämlich eine andere Melodie, sondern auf die Holzbläser. In den Holzbläsern werden Sie die Menuett-Melodie wiederfinden. Holzbläser. Nun spiele ich Ihnen diese Menuett-Melodie noch einmal vor, diese verlangsamte Menuett-Melodie, und diesmal ist sie noch ein bisschen stärker versteckt. Ja, das ist diese schöne Alm-Melodie. Aber Sie hören jetzt bitte in die Streicher. Und jetzt. War sie schon ein bisschen versteckter und jetzt zeige ich sie Ihnen, wo sie noch weiter sich versteckt. Und haben Sie sie gehört? Bestimmt nicht. Sie ist nämlich hier richtig nett versteckt in den Nebenstimmen im Maul. Jetzt den zweiten Satz ganz anhören, noch eine Kleinigkeit. Der Satz steht in der A-B-A-Form. Der B-Teil ist dann natürlich ein bisschen dramatischer und weil ich Ihnen schon gesagt habe, es ist eine Pastorale, können Sie sich vorstellen, also im A-Teil ist es relativ friedlich, dann im B-Teil verdüstert sich die Stimmung, es kommt zu einer Art Gewitter, ja, da haben wir wieder dieses Gewitter und dann geht irgendwann so ein bisschen die Sonne auf. Und dann sind wir wieder im A-Teil. Also schon wieder dieser typische Topos, den wir immer wieder in der Sinfonik der deutschen Spätromantik finden. Ich sage jetzt mal Spätromantik. Über diesen Begriff könnte man sich streiten. Das lasse ich aber hier. Der Satz hat nochmal den Aufbau A-B-A. Und ich möchte Ihnen mal ganz kurz den B-Teil anspielen. Ja, und das geht zurück auf diesen Satz, meine Damen und Herren. Das ist der langsame Satz aus Beethovens 4. Sinfonie. Wir hören uns jetzt den 2. Satz an A-B-A-Form, eine Idylle mit kleinem Gewitter mittendrin. Hauptthema, verlangsamtes Menuett. Musik. Motto. Jetzt gewinnt die Musik an Intensität, sie wird hymnisch. Der Hymnus. Man ist emphatisch im Angesicht der Natur und beruhigt sich wieder. Jetzt kommt die einzige melodische, wirklich melodische Phrase, die Oboenmelodie. Wir sind auf der Alm, hirtenweise. Aber Sie hören jetzt in die Nebenstimme, da finden Sie wieder das Hauptthema, verlangsamtes Menuett, jetzt. Jetzt kommt Teil B. Zitat Beethovens vierte Sinfonie, langsamer Satz. Vor allem rhythmisch. Pa-pam, pa-pam. Die Musik wird ein bisschen bewegt. Ja? Und jetzt haben wir wieder das Motto der Sinfonie. Jetzt. Trauermarsch in Moll. Naturstimmen. Die Hauptmelodie ist in den Nebenstimmen versteckt. Ja, das sind so Stimmen der Natur. Stilisierte Vogelgesänge, wenn Sie so wollen. Metrisch toll gemacht, wir wissen nicht, wo die Eins ist. Wir scheinen zu schweben. Und Brahms beschleunigt jetzt allmählich das Tempo hin zum Gewitter. Variation aus dem ersten Thema. Ja, wird immer schneller, auch immer düsterer. Gewitter, dunkle Wolken. Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen natürlich nicht sagen, dass hier die Natur die menschliche Seele spiegelt. Also wenn wir hier draußen ein Gewitter haben, ist es natürlich das Gewitter in dem Wanderer selber, in seinem Herzen. Ne? Er kann seiner eigenen inneren Tragik nicht entkommen. Wir hören weiter. Und jetzt zerfällt die Musik. Das ist der innere Kern des Satzes. Die Musik zerfällt in kleine Teilchen. Und gleich geht die Sonne auf. Und wir sind wieder im A-Teil. Jetzt A-Teil, die Sonne geht auf. Variation des Hauptthemas. Das Hauptthema ist in den Holzbläsern. das Motto aus dem ersten Satz. Und die Musik wird hymnischer. Und sie beruhigt sich wieder ein bisschen. Kleine Variationen in den Holzbläsern folgen, eine kleine Variation. Und gleich kommt die ehemalige Oboenmelodie. Und dazu sage ich Ihnen noch was. Die Oboenmelodie haben wir schon vorhin gehört und da habe ich gesagt, ja, das klingt jetzt wie auf der Alm. Und jetzt kommt diese Melodie wieder. Sie wird allerdings nicht von der Oboe gespielt oder nicht alleine von der Oboe gespielt, sondern die Melodie erklingt hier in der Oboe, der Solovioline und dem Horn. Also, wir sprechen hier von einer Stimmverdopplung. Solovioline, Oboe und Horn. Und das ist etwas Interessantes. Ich glaube, dass Brahms an diesem Klang lange getüftelt hat. Und zwar war eigentlich die Idee, diese schöne Oboenmelodie, die ja eigentlich der einzige wirklich melodische Einfall ist, hier der Solo-Geige zu geben. Aber die Solo-Geige alleine wäre ihm schon zu effektvoll gewesen, zu billig als Effekt. Bei einer Solo-Geige denken die Hörer sofort, oh, ist das schön. Und von solchen unmittelbaren Effekten hat Brahms Angst. Also kombiniert er die Solo-Geige, er erlaubt sich die Solo-Geige nur in Verbindung mit der Oboe und dem Horn. Bloß nicht zu billige Effekte. Das ist die große Angst, die Brahms hatte. Jetzt. Das Hauptthema ist in den Nebenstimmen unten. Jetzt. So, und jetzt wird diese Oboenmelodie nochmal vom Horn alleine gespielt. Und die Solovioline kommentiert es nur. Und jetzt beruhigt sich der Satz. Mit einer langen Tonleiter abwärts. Das ist eine Variante aus dem Hauptthema. Und die Coda, Schlussteil. Da wird noch ein bisschen Teil B angestimmt. Und das Motto. Nochmal das Motto aus dem ersten Satz. Jetzt. und unsere Solo-Violine. Das folgende Scherzo ist relativ langsam. Das ist typisch für diesen konservativen Stil. Brahms vermeidet Brüche in den Charakteren zwischen den Sätzen. Also der erste Satz endete langsam, darauf begann ein langsamer Satz. Nach diesem langsamen Satz kommt ein langsames Scherzo, damit wir keine Brüche haben. Und dieses Scherzo wird auch immer langsamer am Schluss. Es wird mittendrin etwas schneller, aber dann immer langsamer. Und der vierte Satz beginnt dann auch langsam, sodass wir wirklich kaum richtige Brüche haben. Also das Scherzo klingt so. Ist nicht allzu schnell, ist eher langsam. Ein Intermezzo. Nimmt ein bisschen Anlauf. Noch einmal die Scherzo-Melodie. Und er nimmt immer mehr Anlauf, um endlich zu einem seiner geliebten ungarischen Tänzen zu kommen. Wir haben gleich einen ungarischen Tanz. Passen Sie auf. Jetzt. Die Musik ist schnell und... Ja, da sind wir jetzt beim ungarischen Tanz angekommen. Also wir haben jetzt ein bisschen reingehört in dieses Scherzo. Es ist kein wirkliches Scherzo. Also wie gesagt, Brahms vermeidet die klassischen Scherzi. Das merken Sie auch daran, dass das eine Musik im Zweivierteltakt ist. 1-2, 1-2, 1-2 und nicht in dem typischen Dreiertakt, den man hier erwarten würde. Wir hören mal kurz in die Hauptmelodie hinein. Diese Hauptmelodie ist entstanden übrigens aus dem kleinen Gewitterthema aus dem langsamen Satz. Dort klang sie so. Das ist sozusagen das Echo der Gewittermelodie aus dem zweiten Satz. Und jetzt möchte ich Ihnen zeigen, dass diese kleine Melodie am Anfang, die wird gleich auf den Kopf gestellt. Das Hauptthema. Und jetzt auf den Kopf. Soll niemand denken, in einem Scherzo ruht sich ein Brahms aus. Nein, nein, auch hier arbeitet er schön und lässt die Sachen auch auf dem Kopf stehen. Jetzt möchte ich Ihnen noch mal ganz kurz sagen, wie dieser schöne ungarische Tanz da in der Mitte, was der mit dem Hauptthema zu tun hat. Natürlich ist es aus dem Hauptthema entnommen. Wir haben hier ta da 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 da. Wenn Sie diese Melodie haben, ta da 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 und den zweiten Teil im doppelten Tempo machen, haben Sie ta da 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 da. Ja, und da haben Sie schon diesen ungarischen Tanz. Nun, wir hören uns das Ganze jetzt mal an. Hauptthema. Auf den Kopf. Kleines Zwischenspiel, um an Tempo zu gewinnen. Wieder Hauptmelodie. Und im Hintergrund das Motto der Sinfonie. Und jetzt auf den Kopf. Wenn Sie das Motto nicht sofort gehört haben, egal, ist nicht so wichtig. Und wieder um Tempo zu bekommen. und ungarischer Tanz. Variation des Hauptthemas jetzt. Ta ta ra ta ra 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 ra. Das ist die Variation. Und wieder das Hauptthema. Und jetzt haben wir den Mittelteil, das sogenannte Trio. So ein bisschen kriegerische Fanfaren oder auch Seemannsfanfaren. Jetzt beruhigt sich die Musik und wir sind wieder im Scherzo, im Hauptteil. Kleine Variation der Melodie. Und jetzt wird sich die Musik immer mehr beruhigen. Kein ungarischer Tanz mehr. Ja, die Musik beruhigt sich. Ganz langsame Erinnerungen an das Trio jetzt. Ba, ba, ba. Aber schön verlangsamt. Und die Musik ist wieder langsam geworden. Naja, und der nächste Satz beginnt dann auch langsam. Da sehen Sie, das meinte ich vorhin mit keine großen Kontraste. Das ist das Konservative. Große Kontraste werden vermieden. Das große Finale steht in der Sonatenhauptsatzform mit einer langsamen Einleitung. Die langsame Einleitung haben Sie gerade gehört, das ist diese Bergmusik. Ja, und zu dieser Exposition, Durchführung, Reprise, das haben wir da auch. Es ist ein bisschen verändert. Wir haben hier tatsächlich zwei Themen, nicht monothematisch, sondern tatsächlich mit zwei Themen, wie man sich das so wünscht. Allerdings komponiert hier Brahms, was aber auch typisch ist für viele Schlusssätze, nicht so, dass er hier macht eine Exposition, Durchführung und Reprise, sondern er macht eine Exposition und dann sofort eine Reprise. Und die Reprise, die hat viele Durchführungsteile. Also langsame Einleitung, Exposition, Reprise mit Durchführungsteilen und Coda. Das dazu. Und bevor wir jetzt noch ein bisschen uns das Ganze genauer angucken, möchte ich Ihnen das zweite Thema aus dieser Sonatenhauptsatzform, also aus diesem letzten Satz, vorspielen. Wann ist das zweite Thema zu Ende? Jetzt beginnt's. Ja, wann endet es? es endet nicht, es entwickelt sich immer aus sich weiter. Es ist ein unendliches Thema. Ja, es entwickelt sich immer weiter und weiter. Wir nennen so etwas ein Fortspinnungsthema. Es wird fortgesponnen. Aus bestimmten Gründen habe ich es ja aus der Reprise entnommen. Wir hören uns dieses Thema nochmal an und ich möchte, dass Sie sich nicht auf die Melodie konzentrieren, sondern immer auf die Begleitung. Und dort hören Sie immer so absteigende Quarten, so etwas. Und zwar einmal in den tiefen Streichern und einmal in den Holzbläsern. Und ich möchte, dass Sie sich nur auf diese absteigenden Quarten konzentrieren. Streicher, Bläser, tiefe Streicher, Bläser und so weiter. Bläser, Streicher. Vielleicht haben Sie gehört, immer in den Nebenstimmen. Ta, da, 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 ti, di, di, di. Sowas nennen wir dann eine kleine Passacaglia. So, meine Damen und Herren, und jetzt müssen Sie sich noch ein letztes Mal so richtig konzentrieren. Aber das ist hier zentral, was jetzt kommt für die gesamte Sinfonie. Wir haben also diesen Quartgang. Und dazu haben wir eine Melodie, die so anfängt. Ta da ta da. Und das ist eine Variation aus diesem Quartgang. Wenn Sie nämlich diesen Quartgang in sich aufteilen, haben Sie ta da und ta da. Wenn Sie den zweiten Teil auf den Kopf stellen, haben Sie und daraus macht er und daraus wird wieder ein neues Motiv gewonnen. Das heißt, er fängt an, diesen Quartgang aufzuspalten und immer wieder neu zu kombinieren. Diese Viertonmotiv wird gespiegelt, wird auf den Kopf gestellt, wird immer wieder neu verarbeitet. Und das könnte man jetzt mit ganz vielen Kleinigkeiten nachweisen, aber ich möchte, dass Sie das hören. Ta da ta da ta da ta da ta da da. Und es wird immer neu entwickelt. Ta da ta da ta da 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 ta da ta da ta da 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 ta da da da. Jetzt nimmt ein Ton dazu zu dem Vierton. Ta da ta da ta da da ta da. Ta-da, 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 ta-da. Und das Ganze ist entwickelt aus diesem. Und so weiter und so weiter. Ja, meine Damen und Herren, also es ist sehr kompliziert, aber warum habe ich mich so lange daran aufgehalten, dieses System prägt die ganze Sinfonie, vor allem die letzten drei Sätze. Und das zeige ich Ihnen, indem ich Ihnen noch einmal den Beginn des zweiten Satzes vorspiele. Jetzt spiele ich Ihnen die Melodie noch einmal vor, lasse aber die Tonwiederholungen weg. So, und wenn ich Ihnen das Ganze zeige, der Anfang ist aus unserem Quartgang nach unten. Dann, das ist die Moll-Version von dem Anfang. allerdings rückwärts. Und aus. Wird. Noch einmal das Thema ganz. Und jetzt als Menuett. Wissen Sie, was ich dazu immer sage? Ich sage immer, wenn Brahms heute leben würde, würde er kein Komponist sein, sondern er würde Gentechnik machen. Er würde also kleine Gene immer auseinanderschneiden, sie neu kombinieren, sie immer wieder anders kombinieren. Ja, und die Kühe, die aber daraus rauskommen würden, diese Kühe würden keine Milch geben, sondern Sinfonien singen. Ich zeige Ihnen noch eine Stelle aus dem zweiten Satz. Jetzt in die Oboe hören. Sowas versteckt sich hier überall, natürlich auch im dritten Satz. Da spiele ich Ihnen etwas vor. Da haben Sie den Quartgang und daraus entsteht das Hauptthema. Naja, und wissen Sie, wenn ich Ihnen jetzt den vierten Satz anspiele, diese langsame Einleitung, konzentrieren Sie sich wirklich auf die vier ersten Basstöne. Da sind diese vier Töne. Und was spielen die Geigen dazu? Statt. Und Sie haben natürlich erkannt, das ist das Kopfmotiv aus dem berühmten Thema. Da haben Sie. Alles ist hier mit allem verwandt. So, und meine Damen und Herren, jetzt fragen Sie sich, warum macht er diesen letzten Viertonmotiv? Das ist natürlich aus dem Motto heraus entnommen. Das Motto ging nochmal so. Und das ist, jetzt sehen Sie, wie Brahms denkt. Wir sind jetzt wirklich ins Mikroskopische gegangen. Das ist aber hier wichtig. Das ist der Grund, warum solche Komponisten wie Schönberg und auch viele moderne Komponisten alle sich auch auf Brahms bezogen haben. Und nachdem ich Ihnen so viel erzählt habe, hören wir uns den Schlusssatz an. Und jetzt kommt diese Pizzicato-Stolperweg. Jetzt stolpern die. Wir sind ja in den Bergen. Und gleich haben sie unseren Quartgang in den Holzbläsern. Holzbläser jetzt. Da, da, da. Da, 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 da. Wieder unser Stolperweg. Ups, da muss man aufpassen. Die Wolken verdüstern sich. Es regnet. Schnelle absteigende Quarten. Winde. Zwischen den Wolken die Sonne, beziehungsweise das klare Thema. Auf dem Berg und so weiter. Ich nenne das jetzt immer klarer Thema. Die Sonne. Nochmal in den Holzbläsern. Und jetzt kommt ein Bläserchoral, der dann noch am Schluss des Satzes ganz laut erklingen wird. Also Bläserchoral jetzt. Und klarer Motive. Und gleich kommt das Hauptthema der Exposition. Ne? Und wir hören weiter. Hier ist das Motto versteckt, an der Stelle, in der Begleitung. Natürlich ein Marsch. Die Holzbläser übernehmen's. Erstes Thema in der Sonatenhauptsatzform. Überleitung. Gleich kommt übrigens das klare Thema Und das Clara-Thema dient hier, um den Satz zu ordnen. Das heißt, immer wenn das Clara-Thema kommt, dann passiert etwas formal. Dann kommt das erste Thema oder das zweite Thema oder die Durchführung. Dieses Clara-Thema steht immer an so zentralen Stellen im Satz. Clara-Thema. Warum? Zweites Thema. Das zweite Thema. Hier wird immer mit diesen Viertonmotiven gearbeitet, gespiegelt, zerschnitten. Hier wird aus dem Vierton ein Fünftonmotiv gemacht und so weiter und so weiter. Das nennt man auch entwickelnde Variation. Epilog, Schlussteil der Exposition. Alles ein bisschen in Moll. Er verdüstert ein bisschen die Musik. Macht es ein bisschen dramatischer. Sonne auf. Wieder Naturmusik und Reprise. Wir haben hier wieder das Heldische verbunden mit dem Pastoralen, wie im ersten Satz. Durchführungsteile. Und gleich ist unser Pizzicato-Stolperweg. Jetzt. Hauptthema. Stolperweg. Überleitung zum zweiten Thema. Sehr akademische Musik, sehr gekonnt, professoral. Licht versucht sich durchzusetzen. Durchführungsanteile. Es wird gekämpft. und Clara Thema jetzt. Die Sonne geht auf nach einem Gewitter. Clara Thema. Und nun kommt das zweite Thema. Hier hört man besonders schön diese Quartgänge, mal in den tiefen Streicher, mal in den Holzbläsern. Zweites Thema. Es wird immer neu entwickelt. Das ist jetzt schon der Epilog der Reprise, der Schlussteil der Reprise. Die Sonne geht wieder auf. Aber diesmal ist es schwieriger. Hier kämpft Licht gegen Dunkelheit zum letzten Mal. Und Coda, Schlussteil. Eine Stretta. Bläserchoral. Danach applaudieren die Leute und jubeln, weil das ja so ein lauter, lärmender Schluss ist, solche Apotheosen am Schluss. Ja, das hat sich Brahms nur ein einziges Mal erlaubt, nämlich am Ende der ersten Sinfonie. Da wurde die Musik so richtig populär, richtig laut. Naja, nachdem er zuvor die Leute mit kleinen Motiven gefoltert hätte, hätten sie es gemerkt, was er da so gemacht hat. Jetzt habe ich sie heute gefoltert, indem ich ihnen alles gezeigt habe, was hier drin steckt. Ja, der Brahms wird sich in den nächsten Sinfonien so ein Schlussjubel nicht mehr erlauben. In der zweiten Sinfonie, da orientiert er sich in seinem Schlusssatz an einem Rondo von Haydn. Also das ist schon lustiger und so ein bisschen ironischer, nicht so pathetisch wie das hier. Die dritte Sinfonie beendet er langsam und in der vierten Sinfonie, da endet er mit einer strengen barocken Form, einer Passacaglia oder Chaconne, je nachdem. Aber so einen lärmenden, staatstragenden Schluss, den hatte sich nur in dieser ersten Sinfonie erlaubt, natürlich in C-Dur. Meine Damen und Herren, das war eine riesige Reise, auch eine anstrengende Reise. Und was will Ihnen der Herr Szymanski mit diesem Stück sagen? Nun, wenn Sie dieses ganze komplizierte Stück sich angucken und sich fragen, auf welchem Grundeinfall ist dieses Stück aufgebaut, so würde ich sagen, der Grundeinfall, die Hauptidee der Sinfonie ist, ne, oder als Motto, Viertgang abwärts. Das ist die Hauptidee der Sinfonie. Jetzt verstehen Sie, warum Brahms nichts von Einfällen und von Ideen hielt. Er fand, er hat sie nicht nötig gehabt. Dahinter steckt aber noch eine ganz geniale Idee. Und auf die Spur bringt uns jetzt hier ein berühmter Science-Fiction-Roman. Sie kennen das auch vielleicht als Film. Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams. Im Per Anhalter durch die Galaxis, und mit dieser Geschichte möchte ich Sie entlassen, da wird irgendwann die Frage gestellt, was ist der Sinn des Lebens? Was ist die Grundidee des Lebens, die Grundformel des Lebens, der Sinn des Lebens? Nun ja, und dann wird ein riesiger Computer gebaut. Dieses Bauen des Computers dauert Millionen von Jahren. Und dann muss dieser Computer rechnen und er rechnet auch Millionen von Jahren und er rechnet und rechnet und rechnet, was ist der Sinn des Lebens. Und endlich nach vielen, vielen Millionen von Jahren spuckt er die Formel heraus, 42. 42 ist der Sinn des Lebens. Ja, da könnte ich Ihnen genauso sagen, was ist der Sinn von Brahms erster Sinfonie? Das. Stimmt alles, aber Sie haben nichts davon. Ja, 42 ist der Sinn des Lebens, na toll, Sie haben aber nichts davon. Denn der Sinn des Lebens ist nicht eine Idee, sondern wie eine Idee verarbeitet wird. Die 1000 Milliarden immer neue Entscheidungen, die man trifft, wie man ein Motiv, eine Idee immer wieder neu verarbeitet. Also das ist das Leben selbst, das Leben in der Zeit. Und übrigens, meine Damen und Herren, diese ganzen Computer, die dann Millionen von Jahren da gerechnet haben, bis sie endlich 42 herausgespuckt haben, das ist eigentlich die Entwicklung der ganzen Welt. Die ganzen Planeten, all das, was wir hier haben, das ist dieser riesige Computer, der am Schluss nur 42 herausspucken wird. Ja, man kann darüber viel nachdenken. Das ist ein geniales Stück und ich denke gern über sowas nach. Jetzt habe ich Ihnen wieder ein bisschen was zugemutet. Es kostet übrigens mehr als nur 42 Euro, wenn Sie was spenden wollen, meine Damen und Herren. Also, spenden Sie fleißig, dann können wir weiter nachdenken, nachspinnen über das Leben, nachdenken über die Kunst und natürlich über die Musik. Es wünscht Ihnen alles Beste. Ihr Dariusz Szymanski.
Der Klassikerklärer ist ein Podcast von Rondo, dem Klassik- und Jazzmagazin. Ihr wollt die Musik des heutigen Podcasts noch einmal ganz und in Ruhe hören? Die Tracklinks dafür findet ihr in den Shownotes. Informationen zum Magazin und weitere spannende Themen aus der Welt von Klassik und Jazz gibt es auf rondomagazin.de. Idee und Moderation Dariusz Szymanski. Ausführende Produzentin Verena von der Goltz. Aufnahme und Postproduktion Robert Niemeyer. Kennt ihr schon den Podcast Notenköpfe? Dort erwarten euch spannende Interviews mit außergewöhnlichen Künstlerinnen und Künstlern aus der Welt der Klassik und des Jazz. Authentisch, inspirierend und voller faszinierender Geschichten. Hört rein und entdeckt die Köpfe hinter den Noten. Notenköpfe findet ihr überall, wo es Podcasts gibt.